Wer will, kann schon mal die Bibel aufschlagen in Sprüche 13, Vers 12 und Lukas 24. Ah, ich freue mich so, hier zu sein. Es ist so schön. Wir waren schon so lange nicht mehr hier. Ihr seid auch alle so groß geworden. Und das höre ich immer, wenn ich irgendwo hinkomme nach ein paar Jahren. Dann denke ich mir, dann kann ich das auch mal sagen zu anderen. Ja, es ist wirklich schön. Wir waren ja das letzte Mal im Dezember hier über Weihnachten, aber gerade in der Zeit war kein Gottesdienst. Und deswegen haben wir euch jetzt schon seit bestimmt 1,5 Jahren nicht mehr gesehen. Und die Zeit vergeht so wahnsinnig schnell, das ist unglaublich. Na, jetzt läuft da hinten schon so ein kleines Ebenbild von mir rum und wir haben uns sogar gleich angezogen heute. Und ja, es ist echt erstaunlich, wie die Zeiten sich ändern. Und es ist auch wirklich schön zu sehen, dass ich viele gar nicht kenne hier. Es ist echt gut, ein gutes Zeichen. Und alle, die mich nicht kennen, mein Name ist Lenny. Ich bin der älteste Sohn von Harald und Bärbel und bin 33 Jahre alt, fast 34 jetzt schon. Das letzte Mal, als ich hier war, hatte ich noch ein paar mehr Haare auf dem Kopf auch. Ich weiß nicht, von wem ich das geerbt habe, weil ich kenne keinen aus unserer Ahnenslinie, der so früh eine Glatze hatte. Aber ja, der Herr weiß, was er tut. Ja? Genau. Volker kann mich gut verstehen. Und Sergej. Meine Frau und ich, wir wohnen in Belfast in Nordirland, wo wir vor 3 Jahren hingezogen sind, um eine Gemeinde aufzubauen oder zu helfen, eine Gemeinde aufzubauen. Wir sind nicht die Hauptpastoren dort, wir sind Zusatzpastoren. Und wir helfen in verschiedenen Bereichen mit. Und meine Frau und ich, Kelly und ich, wir sind hauptsächlich für die Studenten- und jungen Erwachsenenarbeit zuständig. Und da habe ich hier einen kleinen Gruß dabei. Oh, ja, genau, hier. Das ist in unserer Küche in Belfast und wir hatten vor 2 Wochen unseren Rekordhauskreis mit insgesamt 16 Leuten bei uns. Und wie ihr seht, hier haben wir 2 Tische hinstellen müssen in die Küche, damit alle rumpassen. Wir haben hier Leute aus, ich glaube, ist da ein Pointer? Ja, da. Meine Frau und hier Jan-Louis aus Südafrika, Miriam aus Kanada, Julie aus China, Finn aus China, Elisabetta aus Russland, Kirsti aus Nordirland, Kristen aus Südafrika, Stefan aus Deutschland, Lynn aus China, Morgan aus Hongkong, Kelsey aus der Republik Irland, Sam aus Hongkong, Sandra aus Deutschland und Daniel aus Kanada. Genau. Und wir hatten eine super Zeit. Und es macht uns wirklich Spaß, mit den jungen Erwachsenen zu arbeiten, mit den Studenten zu arbeiten. Und viele von denen, wenn nicht sogar vielleicht die meisten, oder viele, haben wirklich eigentlich überhaupt keine Ahnung gehabt so von Jesus oder vom Glauben. Ich weiß noch hier mit Finn zum Beispiel, hier hinten aus China. Sie kam in den Gottesdienst und dann hörte sie das Wort Bibel oder Bibel. Und dann guckt sie Kelly an, was ist Bibel? Was ist das? Und, dann erklärt man das. Und dann so Worte wie Taufe oder Kirche. Ne? Es ist, solche Vokabeln gibt es in manchen Regionen in China nicht wirklich. Ne? Und es macht wirklich Spaß, da einfach so von ganz neu anzufangen und wirklich Leuten das zu erzählen, was wir glauben. Und es hilft einem selber auch immer wieder zu verstehen, was wir eigentlich glauben und wie gut das eigentlich wirklich ist. Und so bringe ich ganz viele Grüße mit aus Belfast, auch von Johann, Pastor Johann und seiner Familie. Und wir freuen uns immer über Besuch. Ich weiß, einige von euch waren schon bei uns, haben uns besucht, zuletzt Tim und Claudi und Paul. Aber jeder ist herzlich willkommen. Wir haben ein Gästezimmer und wir freuen uns immer über Besuch. Bevor ich jetzt weitermache, brauche ich für meine Arbeitgeber ein Beweisbild, dass ich hier auch was Dienstliches getan habe. Von daher mache ich jetzt ein Selfie mit euch allen, wenn das okay ist. Wenn ihr kurz so winkt, ja? So. 1, 2, 3. Gut. Danke. Dann kann ich die Reise jetzt nämlich steuerlich absetzen. So. Seid falsch wie die Schlangen, sagt Jesus im Umgang mit Geld. Ja, ja. Okay, schlau wie die Tauben, unschuldig wie die Tauben, sanft. Sanft wie die Schlangen? Nein, wie die Tauben, ja. Ja, sanfte Schlangen kenne ich nicht. Okay, wir hatten so viel Grund zum Feiern jetzt am Wochenende und der Anlass, warum wir hier sind, ist auch so ein schöner. Ja, meine Mutter ist 60 geworden, unser Kleiner wird heute ein Jahr alt. Genau vor einem Jahr um 3.15 Uhr in der Früh ist er auf die Welt gekommen. Und ratet mal, wann er letzte Nacht aufgewacht ist und das Schreien angefangen hat. Ich konnte es nicht glauben, um 3.15 Uhr. Und dann hat er uns eine Stunde lang wach gehalten. Ja, und aber ja, wir haben eigentlich so viel Grund zum Feiern und zur Freude. Und ich wollte ursprünglich eigentlich etwas anderes predigen, aber so gestern im Laufe des Tages habe ich einfach was aufs Herz bekommen, was im ersten Moment ein bisschen traurig klingt, aber was doch etwas Ermutigendes in sich hat. Und das möchte ich mit euch heute teilen, heute Morgen. Ich habe aus ein paar Gesprächen auch so rausgehört, dass etliche Leute wirklich durch schwierige Phasen durchgehen im Moment oder durchgegangen sind. Und ich möchte da ein bisschen erzählen von uns selber auch, aus unserem eigenen Leben und von dem, was wir in Belfast machen. Und einfach ermutigen heute. Und ich hoffe, dass so wirklich diese Flamme der Hoffnung und diese Flamme des Glaubens wirklich in jedem wieder so auflodert, vor allem in Bereichen, wo wir vielleicht enttäuscht wurden. Und deswegen nenne ich das heute Enttäuschung überwinden. Und wie gesagt, der Anlass eigentlich lädt nicht zu so einer Predigt ein oder zu so einem deprimierenden Titel. Aber es geht heute nicht darum, wie wir in der Enttäuschung bleiben, sondern ich möchte euch zeigen, wie wir aus der Enttäuschung rauskommen können. Denn ich bin mir sicher, jeder von uns hier ist kein unbeschriebenes Blatt. Jeder hier hat seine Erfahrungen gemacht, die herausfordernd waren. Und da möchte ich heute einfach dran ansetzen und wirklich hoffen und beten, dass Gott da Heilung schenkt. Und nicht nur das, sondern dass er Wiederherstellung schenkt und dass eine ganz neue Perspektive aufs Leben kommt. Für jeden von uns hier. Im Sprüche 13, Vers 12 heißt es, endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Endloses Hoffen macht das Herz krank. Ein erfüllter Wunsch ist ein Baum des Lebens. Wie ich gerade gesagt habe, wir alle haben unsere Enttäuschung im Leben gehabt. Und oftmals, wenn wir in so Enttäuschung oder in so Kämpfen oder Schwierigkeiten drinstecken, dann gehen wir oft davon aus, dass es anderen eigentlich immer viel besser geht als uns selbst. Und wir haben so diese Perspektive, dass es kann eigentlich kaum schlimmer werden. Und das, wo ich jetzt gerade drinstecke, das ist das Schlimmste, was eigentlich sein kann. Und das macht einen mürbe, dieser Gedanke, dieses Denken. Und wir glauben vielleicht, wir vertrauen Gott, dass er etwas tut für uns, etwas Spezifisches, an das wir festhalten, an das wir glauben. Und dann kommt es genau andersrum. Na, wir beten für etwas und genau das Gegenteil passiert. Ist das schon mal jemandem vorgekommen? Ja? Okay, gut. Wir erleben das auch oft. Ja? Oder man vertraut Gott wirklich für Dinge, die einem ganz nah am Herzen sind. Und auch da kommt es dann irgendwie anders, als man gehofft hat. Als man gehofft hat. Oder nicht nur auf Gott bezogen. Wir alle wachsen auf mit verschiedenen Erfahrungen im Leben, die uns wirklich das Herz schwer machen können, die uns wirklich krank machen können innerlich. Ja, vielleicht hat dich jemand mal wirklich verletzt, ja, emotional oder auch körperlich. Vielleicht warst du mal in jemanden verliebt, hoffnungslos. Und hat keinen Widerspruch, hat nicht auf Gegenseitigkeit beruht oder vielleicht hast du gehofft, dass jemand irgendetwas tut für dich, aber es wurde nicht getan. Und wie die Bibel hier sagt, diese Dinge haben alle das Potenzial, unser Herz krank zu machen. Wenn wir immer wieder hoffen, wenn wir immer wieder versuchen zu hoffen und immer wieder uns wagen zu hoffen, dann kann uns das krank machen, unser Herz, wenn wir immer wieder enttäuscht werden in dieser Hoffnung. Und ich glaube, dass so viele von uns auch, so viele Christen, wir tragen diese Dinge in uns rum und wir haben vielleicht ein Stück weit gelernt, damit umzugehen und wir wissen, wie wir uns äußerlich verhalten müssen, damit es nicht zu auffällig ist. Und wir stehen dann auch, wir singen dann Lieder im Lobpreis, die wir eigentlich dann gar nicht mehr so wirklich meinen auch manchmal. Ich habe da neulich so einen Clip gesehen irgendwo, wo einer sagt, ja, er singt die ganze Zeit, oh Herr, du bist so gut und ich danke dir und du bist so vertrauenswürdig, aber im Herzen sagt er, also ich weiß nicht, warum du letzte Woche mir nicht geholfen hast, ich verstehe nicht, warum du das und das zugelassen hast, aber nach außen hin singen wir das Gegenteil. Und ich glaube, dafür gibt es auch einen, es ist okay. Ich glaube, man kann manchmal sich wirklich pushen und im Glauben Dinge Gott zusingen, auch wenn man sich nicht so fühlt. Aber ich spreche nicht über diese Situation, ich spreche über die Situation, wo das Herz bereits krank geworden ist. Weil wir gehofft haben, dass etwas passiert oder dass Gott etwas tut und dann ist es eben nicht so gekommen. Und was dann passiert, wenn wir dieses Herz nicht behandeln und wenn das dann so in uns so vor sich hin blutet, was dann ganz leicht passieren kann, weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendwo so ein Kadaver liegt, so ein Tierkadaver, was lockt dieser Tierkadaver an? Die ganzen Fliegen, die kommen mit all ihren Bakterien und die setzen sich hin und die nisten sich dann dort ein. Es ist interessant, dass der Teufel in der Bibel Herr der Fliegen genannt wird im Alten Testament. Beelzebul, Herr der Fliegen. Und so, wenn unser Herz so vor sich hin eitert und blutet, dann ist das wie ein gefundenes Fressen. Wo dann Lügen kommen, wo dann Gedanken kommen, wo dann Anklage kommt, diese ganzen kleinen Bakterien sich dann versuchen einzunisten bei uns. Und das kann dann führen zu Bitterkeit, Groll, Anklage. Anklage ist ja ein ganz, ganz starkes Ding. Angst, Zweifel. Und es fällt einem schwer zu vertrauen. Es fällt einem schwer, Beziehungen zu haben mit sich selbst, mit anderen. Und mit Gott. Und ich glaube, dass das Reich Gottes in erster Linie in Beziehungen existiert. Ich weiß, dass das eines eurer Lieblingsthemen hier ist, das Reich Gottes. Das Königreich Gottes. Oh, wie kann ich nur? Vergebt. Das Königreich Gottes existiert in Beziehungen. Denn Jesus sagt, als sie ihn mal gefragt haben, Jesus, wann kommt denn das Königreich und wo kommt es? Dann gibt Jesus als Antwort, es kommt aber nicht so, wie ihr denkt. Es kommt nicht, indem ihr es irgendwie beobachtet und sagt, oh, guck, da drüben ist jetzt das Königreich Gottes. Nein, er sagt, das Königreich ist in euch. Das Königreich ist in euch drin. Und da, wo zwei Herzen sich begegnen, da kann es zu einem Königreichsbegegnung kommen. Aber wenn Herzen so ausschauen, dann kann diese Königreichsbegegnung ein bisschen untergraben sein von Bitterkeit und Groll und Ärger und wie sagt man, wenn man anderen suspekt ist und wenn man nicht so wirklich zynisch wird, so ein bisschen zynisch. Zynismus ist so eine dämonische Fliege, die sich gerne aufs Herz setzt. Kritisch. Dann sieht man jemanden und das Erste, was man sieht, erstmal so ein paar Urteile fällen. Ah, der schaut heute so aus, der hat wahrscheinlich so und so und den und der und ja, der riecht komisch oder der hat, und dann diese ganzen Dinge und schon ist das Königreich Gottes irgendwo nicht mehr so richtig in seiner Fülle erlebbar. Gott tut Dinge einfach oft anders, als wir uns das vorstellen oder als wir das wollen. Ich kann mich erinnern, ich habe die Geschichte schon mal vor ein paar Jahren hier erzählt, ich hatte mal, als ich Teenager war, in meinen späten Teenagerjahren, so eine radikale Phase. Ha? Da war ich so 19, 20. Habe ich was Falsches gesagt? Nee? Okay. Ja, schon echt lange her jetzt, ja. Da hatte ich so diese Phase, wo ich so ganz radikal für Jesus leben wollte. So alles, so ich zeige Jesus, wie ernst ich es meine. Ich wusste damals noch nicht, wie sehr Jesus es mit mir ernst meinte. Ich dachte, ich muss ihn erst noch überzeugen, wie wertvoll ich bin. Ja. Und dann habe ich gesagt, so, ich faste jetzt 40 Tage. Und habe ich angefangen zu fasten und habe erstmal nur so Obst und Gemüse und so gegessen. Und irgendwie über 40 Tage habe ich dann irgendwie so einen Fasten halt gemacht. Also jetzt nicht komplett, kein Essen und Trinken, aber ich war auch noch in der Schule und die hätten mich wahrscheinlich dann zum Arzt geschickt. Aber ich habe, wie gesagt, mein Essen reduziert und habe 40 Tage genommen und gesagt, 40 Tage will ich jetzt so richtig für Gott leben. Und habe dann so eben auf Fernsehen verzichtet, auf Filme gucken, all das und auf Süßigkeiten und so weiter. Und ich habe so Geschichten gehört von anderen Leuten, die auch 40 Tage gefastet hatten und die so die ultra starke Begegnung mit Jesus hatten. während dieser Zeit. Vor allem in der letzten Nacht habe ich gehört, da waren so Jugendliche, die hatten gebetet und gefastet und dann hieß es in der letzten Nacht, da fiel dann so dieses Feuer der Liebe Gottes auf sie und das verzehrte sie und das war so eine starke Begegnung mit Jesus. Und ich konnte es kaum erwarten, bis diese letzte Nacht kam. Und dann kam die 39. Nacht und ja, ganz normal, wenn man fastet, dann fällt man so in Tiefschlaf, weil der Körper so runterfährt und war jetzt kein großes Feuer Gottes zu spüren in der Zeit. Und dann kam die letzte Nacht. Und wie gesagt, einer meiner kleinen Fastendinge, die ich mir aufgestellt habe, meine Fastenregeln, war kein Fernsehen. Okay? So, die letzte Nacht kommt, die 40. Nacht. Und ich schlafe ein und ich bin so aufgeregt. Was passiert heute Nacht? Gott wird mir so begegnen. Er muss ja. Ich habe ihn doch irgendwie jetzt, vielleicht habe ich ihm jetzt den Arm weit genug umgedreht, dass er mir endlich begegnet. Durch mein vieles Fasten habe ich es mir endlich verdient, dass er mir endlich begegnet. Und dann schlafe ich nachts und ich habe einen Traum. Einen ganz einfachen Traum. In diesem Traum sitze ich auf der Couch und gucke Fernsehen. Und auf dem Bildschirm im Fernsehen ist ein Text zu sehen. In ganz großen Buchstaben sitze ich da und auf der Text sagt, nicht so, wie du denkst. Ich mache keine Witze, das habe ich wirklich geträumt. Nicht so, wie du denkst. Dann bin ich aufgewacht am nächsten Tag, habe mir gedacht, na toll, das war's jetzt. Danke, Herr. Okay, nicht so, wie ich denke. Und ausgerechnet einen Fernseher musste der Herr verwenden, um mir das zu zeigen. Ja? Und genau ein Jahr später, zu der exakt selben Zeitspanne, in der ich vorher 40 Tage gefastet hatte, hatte Gott mich übernatürlich versorgt mit Finanzen, mich nach USA geschickt für genau diese 40 Tage. Und dort sind einige Dinge passiert, die mein restliches Leben dann sehr geprägt haben. Aber das war erst ein Jahr später. Aber genau in der gleichen Zeitspanne. Und das habe ich ein Jahr später gemerkt und habe mir gedacht, wow, Gott hat mich doch gesehen. Und diese Saat, die ich gesät habe, irgendwo hat es doch was jetzt gebracht. Aber halt nicht so, wie ich dachte. Und ich hätte jetzt mich entscheiden können, dass ich entweder mein Herz krank werden lasse an diesem endlosen Hoffen, weil ich dachte, wie Gott mir begegnen sollte. Und hätte jetzt da bitter werden können und sagen, ich faste nie wieder, ich esse jetzt umso mehr Süßigkeiten und schaue umso mehr Filme, ich werde jetzt bitter und böse. Oder ich kann einfach sagen, okay, nicht so wie ich denke, Herr, mach du. Meine Hoffnung ist jetzt nicht mehr in eine konkrete Vorstellung, wie ich sie habe, wie du sie erfüllen sollst. Meine Hoffnung ist jetzt in dich, in den Baum des Lebens. Jesus ist der Baum des Lebens, wie es hier heißt, im Teil B dieser Schriftstelle. Und ja, so, das war eine lustige Geschichte, aber es gibt auch nicht so lustige Geschichten. Ja, wir hatten vor 2 Jahren, hatte Kelly eine Fehlgeburt. Wir waren schwanger und waren total happy und glücklich und haben gebetet und alles und Gott vertraut und dann plötzlich an einem Abend so eine heftige Blutung, wie ich sie noch nie gesehen habe. Und wir waren dann die ganze Nacht im Krankenhaus bis... Ja, wurden dann heimgeschickt und dann war das Krankenhaus am nächsten Tag zu, bis 3 Tage später. Und die konnten nicht dieses Gerät verwenden, mit dem man bestätigen konnte, ob das jetzt eine Fehlgeburt war oder nicht. Und wir waren 3 Tage lang, hingen wir in so einem Zwischenraum, wo wir nicht wussten, ist das Baby noch da oder nicht. Und dann kam die Bestätigung, aber das Baby ist weg. Und dann, ja, fragt man sich auch, aber Herr, wir haben doch gebetet und wir haben doch gehofft und warum? Warum lässt du zu, dass unser Herz jetzt da potenziell krank wird? Und ja, so gibt es lustige Ereignisse, wie mit dem Fasten. In dem Moment war es vielleicht nicht so lustig, aber im Nachhinein. Und dann gibt es andere Ereignisse. Und ich bin mir sicher, wenn ich jetzt so fragen würde hier, was habt ihr so für Erfahrungen gemacht, dann dann würden wahrscheinlich zum Teil noch viel, viel heftigere Dinge kommen. Und es ist die ganze Bandbreite an Erfahrungen wäre wahrscheinlich abgedeckt. Und dann kommen wir aber zusammen und wir glauben an einen auferstandenen Gott, wir glauben an einen Heiligen Geist, der in uns wohnt, wir glauben an die Kraft der Auferstehung, wir glauben daran, dass Jesus immer noch der gleiche ist, dass er heilt, dass er mit uns ist, dass er uns Glauben, Hoffnung, Liebe schenkt. Und wie passt das aber zusammen? Wie können wir diese Realitäten miteinander verbinden? Und das ist etwas, was uns unser Leben lang ein Stück weit begleitet. Und ein Leben lang haben wir die Gefahr, dass wir da reintappen in diese Falle, dass wir unsere Hoffnung auf etwas endlos lang setzen, was nicht in Erfüllung geht. Und unser Herz wird letztlich krank. Und ich möchte mit euch eine Geschichte jetzt lesen aus Lukas 24, in der es um dieses Thema geht im Prinzip. Und ich werde sie euch vorlesen, wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Ich habe sie nicht da draußen auf der PowerPoint. Lukas 24, ab Vers 13. Der Kontext ist, dass Jesus kurz vorher auferstanden war von den Toten. Aber er hat sich nicht überall präsentiert, sondern er hat sich Einzelnen offenbart nach der Auferstehung. Und hier sind zwei Jünger, denen er sich im Speziellen offenbart hat. Ich lese vor. Am gleichen Tag waren zwei Jünger von Jesus unterwegs nach Emmaus, einem Dorf, das etwa 11 Kilometer von Jerusalem entfernt lag. 11 Kilometer. Das ist eine lange Reise, okay? Die sind da nicht hingerannt, die Jünger. Die sind ganz normal gelaufen. Also das waren wahrscheinlich ein paar Stunden, die da unterwegs waren. Die hatten viel Zeit zum Reden. Und so heißt es auch im Vers 14. Auf dem Weg sprachen sie über alles, was geschehen war. Plötzlich kam Jesus selbst, schloss sich ihnen an und ging mit ihnen. Aber sie wussten nicht, wer er war, weil Gott verhinderte, dass sie ihn erkannten. Worüber redet ihr? Fragte Jesus. Was beschäftigt euch denn so? Da blieben sie voller Traurigkeit stehen. Einer von ihnen, Kleopas, sagte, du bist wohl der einzige Mensch in Jerusalem, der nicht gehört hat, was sich dort in den letzten Tagen ereignet hat. Was waren das für Ereignisse? Fragte Jesus. Das, was mit Jesus von Nazareth geschehen ist, sagten sie. Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet, den Römern ausgeliefert und zum Tod verurteilen lassen und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft. Hier. Endloses Hoffen. Wir hatten gehofft, dass er der Christus sei, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen, aber heute Morgen waren einige Frauen aus unserer Gemeinschaft schon früh an seinem Grab und kamen mit einem erstaunlichen Bericht zurück. Sie sagten, sein Leichnam sei nicht mehr da und sie hätten Engel gesehen, die ihnen sagten, dass Jesus lebt. Einige von uns liefen hin, um nachzuschauen und tatsächlich war der Leichnam von Jesus verschwunden, wie die Frauen gesagt hatten. Darauf sagte Jesus zu ihnen, was seid ihr doch für unverständige Leute? Es fällt euch so schwer zu glauben, was die Propheten in der Schrift gesagt haben. Haben sie nicht angekündigt, dass der Christus alle diese Dinge erleiden muss, bevor er verherrlicht wird? Und er begann bei Moses und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Mittlerweile näherten sie sich ihrem Ziel, dem Dorf Emmaus. Es schien so, als ob Jesus weitergehen wollte. Doch sie baten ihn inständig, über Nacht bei ihnen zu bleiben, da es schon dunkel wurde. Da trat er mit ihnen ins Haus. Als sie sich hinsetzten, um zu essen, nahm er das Brot, segnete es, brach es und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sagten zueinander, war es uns nicht seltsam warm ums Herz? In einer anderen Übersetzung heißt es, brannte unser Herz nicht in uns, als er unterwegs mit uns sprach und uns die Schrift auslegte. Es ist eine meiner Lieblingsgeschichten in der ganzen Bibel. Vor allem, wenn es darum geht, wie Gott mit jedem einzelnen Herzen umgeht und die Herzen wiederherstellt. Wir lesen hier über zwei Jünger. Einer von ihnen heißt Kleopas, der andere wird gar nicht mal beim Namen erwähnt. Zwei Jünger und wir wissen eigentlich nichts anderes über sie. Das ist das einzige Mal so wirklich, dass sie in der Bibel auftauchen. Das sind nicht irgendwelche von den großen Aposteln oder irgendwelche bekannten Jünger. Das sind einfach zwei ganz normale Menschen, so wie du und ich, die halt zu tief verletzt und desillusioniert waren mit dem, was passiert war. Diese zwei Jünger, gemeinsam mit hunderten von anderen Jüngern, hatten ihre Hoffnung auf Jesus gesetzt. Und sie hatten ihre Hoffnung auf den gesetzt, der von sich sagte, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg, ich bin Gottes Sohn und ich bin der Messias und ich bin der Christus, ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Und er hat Wunder getan überall, die Toten auferweckt, die Kranken geheilt, er hat Essen vermehrt, er ist auf dem Wasser gelaufen, er hat alle möglichen Dinge gemacht. Und die Leute haben immer mehr angefangen, ihre Hoffnung in ihn zu setzen und darin, dass er kommt und Israel von den Römern befreit. Dass er der Messias ist, der Gesalbte, den Gott angekündigt hat. Und sie hatten ihre Vorstellung, ihre Erwartung so, dass sie dachten, wenn das der Gesalbte Gottes ist, dann muss er folgendermaßen handeln. Er muss all die Römer, die das israelische Land besetzen, er muss sie rausschmeißen, übernatürlich mit Kraft, und er muss die Herrlichkeit des Landes Israels wiederherstellen. Das ist das, wie wir wissen und glauben, dass Gott genau so handeln wird. Und dann kommt dieser Jesus und immer mehr Leute folgen ihm nach und immer mehr Leute schließen sich ihm an, immer mehr Leute werden geheilt und all die Anzeichen, all die Prophetien gehen in Erfüllung vor ihren Augen. Und der sich selbst das ewige Leben nannte, plötzlich hängt er tot am Kreuz. Das muss man sich mal vorstellen. Da plötzlich hängt er tot am Kreuz. Und seine letzten Worte, unter anderem, Vater, ich gebe dir meinen Geist. Und dann heißt es, und er starb. Und dann hing er da. Und ich kann mir vorstellen, wie desillusioniert die Jünger in dem Moment waren. Die beiden waren wahrscheinlich auch irgendwo da mit in der Nähe gestanden, haben so von Ferne den Berg Golgatha gesehen und gesehen, wie Jesus plötzlich da stirbt. Der von sich sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nimmer mehr sterben, sondern er wird das ewige Leben haben. Und die Leute glaubten das. Und plötzlich hängt der selber da tot am Kreuz. Und ich kann mir vorstellen, wie bei einigen plötzlich das Rattern angefangen hat von den Jüngern. Oh, oh, wir sind die Nächsten. Jetzt kommen sie uns auch hinterher. Deswegen haben sich alle versteckt, die Jünger haben sich alle zurückgezogen, weil sie wussten, jetzt sind wir die Nächsten. Sie haben sich eingesperrt, es gibt die Geschichte im Lukas, wo die 12 Jünger sich in so einem Zimmer einsperren, die Tür verriegeln, weil sie Angst hatten, dass die Pharisäer als Nächstes kommen. Deswegen musste Jesus durch die Wand gehen, weil die Tür verschlossen war, als er dann kam. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber es heißt, Jesus ging durch die Wand in seinem Auferstehungsleib und offenbarte sich ihnen. Und hier haben wir eben, wie gesagt, diese zwei Jünger, die von Desillusion geplagt waren, die ihre Hoffnung auf Gott gerichtet hatten und darauf, dass Israel freigesetzt wird. Aber dieses Hoffen war endlos und ist nicht nur endlos, sondern es ging sogar so richtig kaputt, diese Hoffnung, als sie diesen toten Jesus da am Kreuz hängen sehen. Und ihr Herz wurde krank. Ihr Herz wurde sehr enttäuscht. Und so eines der Dinge, die ich hier sehe in dieser Geschichte, ganz, ganz klar ist der Grund, warum sie so desillusioniert waren. Der Grund, warum sie so enttäuscht waren von Gott, war, weil ihre Vorstellung davon, wie Gott handeln sollte, anders war, als wie er letztlich gehandelt hat. Sie dachten, Gott wird Israel befreien, und das hat er nicht getan. Und vielleicht haben wir gewisse Situationen im Leben, gewisse Krankheiten, mit denen wir uns rumplagen oder gewisse Beziehungen, die uns einen Klotz am Bein sind oder irgendwelche Dinge, und wir haben schon so oft gebetet und gesagt, Gott, warum? Und wir haben so eine Vorstellung, wie und wann und wo er das jetzt machen soll, dass wieder alles gut wird. Und eine Lektion, die ich selber für mich immer wieder versuche zu lernen und die ich euch mitgeben möchte, ist einfach, lasst uns wirklich uns vor Gott demütigen, auf die Knie gehen und sagen, Gott, nicht so wie ich denke, nicht so wie wir denken. Ich lass los meinen Versuch, dich zu kontrollieren mit meinen Vorstellungen und Erwartungen, wie du was zu tun hast. Ich erkenne an, du bist Gott und ich vertraue dir, aber ich werde dir nicht mehr vorschreiben, wie du zu handeln hast in meinem Leben. Ich vertraue dir, ich lass los. Und dann sehen wir hier noch was. Jesus kommt und gesellt sich ihnen zu oder an, oder wie sagt man da? Er geht mit ihnen mit, aber sie erkennen ihn nicht. Das fasziniert mich. Ich verstehe nicht, wie können die beiden Jünger da laufen? Und dann kommt Jesus, der, über den sie die ganze Zeit geredet haben, der, den sie noch da, dem sie jahrelang nachgefolgt sind, der gleiche Jesus kommt und sie erkennen ihn nicht. Dachten, irgend so ein Fremder. Und nicht nur irgend so ein Fremder, sondern einer, der nicht mal wusste, was gerade los war in Jerusalem. Der hat sich die Nachrichten-App nicht runtergeladen und geguckt, was die Schlagzeilen waren in Jerusalem an dem Tag. Und der hat überhaupt keinen Plan. Und dann fragt er noch, Jesus fragt auch noch, warum seid ihr denn so aufgebracht? Ja, hast du denn nicht gehört? Nö, was denn? Also wirklich, Jesus, was ist denn passiert? Na, Jesus hat die Frage nicht gestellt, weil er nicht wirklich wusste, was passiert war. Er spielte die Hauptrolle in dem Ganzen. Sondern was Jesus bewirken wollte mit dieser Frage, war, dass die Jünger ihr Herz öffnen. Siehst, wir müssen anfangen zu lernen, die Dinge auszusprechen, die unser Herz krank machen. Je länger wir diese Dinge versuchen, irgendwie zu unterdrücken und mit einer religiösen, geistlichen Maske irgendwie abzudecken und zu sagen, Halleluja, alles ist okay, wenn eben nicht alles Halleluja okay ist, dann wird die Heilung es schwer haben, da reinzukommen in diesen Bereich. Jesus stellt uns Fragen, die unser Herz öffnen. Und dann fangen sie an zu erzählen. Und Jesus lässt sie einfach mal reden. Wie gesagt, 11 Kilometer sind eine lange Strecke, wenn man langsam läuft. Es war wahrscheinlich heiß an dem Tag, ist immer heiß in Israel. Da rennt man nicht von Ort zu Ort, man schlendert. Genug Zeit, um das Herz zu öffnen. Und was ich auch sehe in dieser Stelle ist, dass wenn unser Herz krank ist, dann verlieren wir den Blick für die Realität. Wenn unser Herz krank ist, dann kann es sein, dass Jesus selber neben uns herläuft und wir erkennen ihn nicht mehr. Und ich glaube, dass das einer der Gründe auch war, warum die beiden Jünger ihn nicht erkannt haben. Da war irgendwas, hat sie blockiert. Und dann kommt Jesus selbst, den, auf den sie gehofft haben, dass er wirklich der Messias ist. Und der kommt tatsächlich auferstanden wieder daher. Aber sie erkennen es nicht. Wie tragisch ist das? Aber es ist so ein typisches Bild dafür, wie es auch uns oft im Leben geht. Wir haben so unsere tiefen Enttäuschungen und wir haben gehofft und gedacht, dass doch die Dinge so kommen, wie wir es gehofft und gebetet und geglaubt und dafür gefastet und im Gebet darum gerungen haben. Und dann passiert es genau anders. Und dann sinken wir so in dieses Loch oder in diese schmerzt das so sehr, in diesem Bereich kann das so sehr schmerzen, dass unsere Augen wie schon fast so blind werden. Und dann kommt das Licht der Welt in Person, kann an uns nah rankommen und wir gucken dann nur so und denken, hä? Es beeinträchtigt die Augen unseres Herzens, wenn unser Herz krank wird. Und es ist mit den Augen des Herzens primär, dass wir Jesus erkennen. Es ist mit den Augen des Herzens primär, dass wir Jesus erkennen. Er will sich unserem Herzen zuerst offenbaren und nicht unserem Intellekt. Deswegen, so gern ich auch die Diskussionen mag, ja, über intellektuelle Dinge, Philosophie und so weiter, über Gott und so, das macht Spaß ab und zu, aber ganz ehrlich, das Herz des Menschen muss Jesus sehen. Nur das bringt letztlich Heilung. Jesus hat gesagt, am Beginn seines Dienstes hat er gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er hat mich gesandt, um gebrochene Herzen zu heilen. Er hat dort nicht gesagt, der Heilige Geist hat mich gesandt, um alle intellektuell davon zu überzeugen, wie logisch es doch ist, an Gott zu glauben. Nun, das kommt auch irgendwo mit anderen vor. Ich bin froh für all die Argumente und Apologetik und all das ist gut. Aber letztlich, das eigentliche Problem der Menschheit ist ein gebrochenes Herz, ein kaputtes Herz, ein Herz. Das schaut noch relativ gut aus. Manche Herzen sind noch viel schlimmer beieinander. Das kam. Das ist das Problem. Und in unserem Herzen lebt der Glaube. Dort findet Glauben statt. Dort findet Reich Gott, Königreich Gottes statt. Ja? Im Herzen. Danke. Im Herzen findet das Königreich Gottes statt. Und was hat Jesus letztlich gemacht? Wie sah dieser Prozess aus? Er sagte von sich, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und er verbindet ihre Wunden. Das ist die Prophetie, die auf Jesus zutraf. Er heilt dein zerbrochenes Herz, er persönlich. Ich bin absolut für, dass wir miteinander reden und Gespräche haben und so. Das haben die beiden hier auch gehabt. Aber letztlich sind es nicht wir, die wir einander die Herzen heilen. Es ist nur der eine Jesus, der auferstandene Jesus. Nur der kann dein Herz heilen. Nur er. Und wie tut er es hier in dieser Geschichte? Wir sehen, er stellt Fragen über Dinge, die er eigentlich schon weiß, aber es geht um dich und um mich, damit wir anfangen, diese eitrigen Bereiche nach oben zu lassen, nach oben zu bringen. Und was tat Jesus dann? Und das ist jetzt ganz entscheidend. Es heißt dort in dieser Geschichte, dass Jesus im Prinzip all die Schriften vom Alten Testament, wie wir es heute nennen, Altes Testament hernahm, die Propheten, das Gesetz, und er fing an, den Jüngern zu erzählen, also pass mal auf, hier steht doch das, und da steht doch das, und da war doch die Prophezeiung, und da hat doch Gott gesagt, dass er dies tun wird. Und er hat angefangen, ihnen die Bibel auszulegen, auf ihn selbst bezogen. Hat gesagt, das alles steht doch da über Jesus drin. Da, das musste doch genauso passieren. Seht ihr das denn nicht? Schau mal. Und da noch eine Bibelstelle. Und da noch eine Bibelstelle. Schau doch mal. Guck mal, was das Wort Gottes sagt. Er hat sich selber interpretiert in der Bibel. Wisst ihr, der Hauptgrund der Existenz der Bibel ist nicht, um sich selbst zu bezeugen. Die Bibel ist nicht da, um sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen. Die Bibel wurde geschrieben, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen. Und wenn wir anfangen, die Bibel und die Schriften selber als Gott zu verehren, dann kommen wir in alle möglichen komischen Fahrwasser. Das Einzige, was unser Herz heilt, ist, wenn dieses Wort Gottes, die Bibel, verbunden mit dem auferstandenen Jesus, auf unser Herz angewandt wird. Und so, Jesus legt die Bibel aus und erklärt ihnen. Und dann lesen wir hier ganz am Ende der Geschichte, nachdem sie dann zusammen gegessen haben und Jesus dann plötzlich wieder verschwand vor ihren Augen. Ich weiß auch nicht, warum Jesus manchmal die Dinge tut, wie er sie tut. Also, ja, nicht so, wie wir denken. So eine tiefe Lektion, die mich mein Leben lang schon begleitet. Dieser eine einfache Traum, nicht so, wie du denkst. Ja, je mehr ich die Bibel lese, desto mehr stimmt das. Jesus macht die Dinge ständig anders, als man denkt. Und so verschwand er plötzlich beim Abendessen und dann gucken sich die Jünger gegenseitig an und sagen, Mensch, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift auslegte? Brannte es nicht in uns? Hat sich da nicht etwas angefühlt in uns, als wenn jemand da eine heilende Salbe aufträgt, ein Brennen, als wenn da was weggebrannt wird? Dinge, die wir geglaubt haben, Enttäuschungen, Schmerzen, das ist wie weg. Die Jünger haben sich nicht angeschaut und gesagt, Mensch, jetzt sind wir aber intellektuell überzeugt davon, dass Jesus tatsächlich der... Mensch, ist das alles logisch? Ja, stimmt. Hätten wir uns eigentlich auch das selbst denken können. Nein, was die Jünger brauchten, war keine intellektuelle Überzeugung. Die brauchten jemanden, der kommt und das zerbrochene Herz wieder heilt. Und das ging nur, indem wir wieder Jesus sehen, wie er wirklich ist, im Lichte der Bibel. Das vollkommene Werk Jesu, was er am Kreuz getan hat, interpretiert durch das geschriebene Wort Gottes, Geist, Wort zusammen, angewandt auf dein Herz. Das ist das, was das Brennen verursacht in deinem Herzen und was dich von innen raus wiederherstellt. Es ist das Einzige, was funktioniert. Und wie gesagt, das kann nur der Heilige Geist selbst in jedem einzelnen Herzen machen. Diese Rolle kann kein anderer einnehmen. Ja, wir können predigen, wir können das Wort verkünden, aber letztlich ist es er, der die zerbrochenen Herzen heilt. Und das ist, was er auch angekündigt hat. Ich bin gekommen, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. So ja. Wenn du dich in einem momentan in einem Bereich befindest in deinem Leben, vielleicht schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, wo das endlose Hoffen dich krank gemacht hat. Oder du auf Dinge wartest, wirklich sehnsüchtig, dass sie eintreffen und sie kommen einfach nicht. Dann will ich dir einfach nur wirklich Mut zusprechen und Hoffnung. Und sagen, das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Und ich bin mir überzeugt davon, 100%ig, dass Jesus bereits in deinem Leben ist und mit dir geht. So wie bei diesen beiden Jüngern. Aber vielleicht erkennst du ihn noch nicht so ganz. Oder ich, in Bereichen, mit denen ich vielleicht noch zu kämpfen habe. Vielleicht sehen wir ihn noch nicht so ganz. Weil wie gesagt, diese Bereiche verzerren die Realität oft in unserem Kopf. Aber ich sage dir eins, er ist da. Dieser gleiche auferstandene Jesus, der mit den Emmaus-Jüngern da zu tun gehabt hat, dieser gleiche Jesus ist immer noch hier. Und es gibt kaum etwas Schöneres, als zu erfahren, wenn dieser Jesus kommt und anfängt, dein Herz zu heilen. Und ich habe dasselbe erlebt und deswegen kann ich darüber jetzt auch reden. Ich habe auch viele Dinge erlebt, wenn ich würde wahrscheinlich sonst wo irgendwo sitzen und alles andere tun, als jetzt hier andere versuchen zu ermutigen. Wenn ich nicht auch erlebt hätte, dass dieser Jesus wirklich echt ist und dass er kam, um die Herzen zu heilen. Und wir uns einfach demütigen und sagen, Herr, nicht so wie ich denke. Ich übergebe dir diese Situation, ich gebe dir diese Gebrochenheit in meinem Herzen und ich lade dich jetzt ein, Gott, zeig mir deine Perspektive auf diese Dinge. Zeig mir, was du siehst, zeig mir, was du denkst. Das möchte ich ermutigen. In welchem Bereich es auch immer ist, wo du am Kämpfen bist, lass es dein tägliches Gebet sein. Herr, zeig mir, was du sagst über diese Situation, denn das ist das Einzige, was zählt, was er sagt. Nicht das, was wir denken, nicht das, was wir vielleicht hoffen oder wollen, dass er es wie tut, sondern Herr, was sagst du über diese Krankheit in meinem Leben? Herr, was sagst du über diese Gebrochenheit? Was sagst du über diese Schwierigkeiten, die ich hier habe? Ich frage dich so lang, bis du mir zeigst, was ist deine Perspektive? Und dann in diesem Ort wird er sein Wort auf dein Herz anwenden und wird diese Heilung bringen. Und das möchte ich einfach beten für uns jetzt. Himmlischer Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für die Heilung, die du bringst durch dein Wort. Und ich danke dir, Herr, dass du wirklich gut bist. Und ich weiß, dass es so schwer fallen kann zu singen, du bist gut und treu, wenn wir es anders erleben und denken, es ist anders. Aber ich danke dir, dass die Wahrheit wirklich ist, dass du wirklich gut und wirklich treu bist. Und ich bitte jetzt, Heiliger Geist, dass du durch die Reihen gehst, dass du Gnadenströme fließen lässt, rauf und runter, überall, durch die Reihen jetzt hier, durch die Herzen hindurch, dass das lebendiges Wasser kommt von deinem Thron, Herr, und dass du jetzt Heilung bringst, Herr, dass du dein Wort erfüllst, wo du sagst, er heilt die zerbrochenen Herzen sind und dass du wirklich jedes Potenzial der Enttäuschung umwandelst in ein Potenzial der Freude, wenn wir erkennen, wer du wirklich bist. Und wie du uns wirklich siehst, Herr. Herr, und ich weiß, einige haben wahrscheinlich wirklich schwierige Dinge durchzugehen, aber ich bitte jetzt einfach, Jesus, dass du sie auf die Schulter nimmst und trägst. Du bist der gute Hirte, der die Schafe trägt, wenn sie nicht mehr selber laufen können, Herr. Ich bitte dich von ganzem Herzen um die Offenbarung Jesu, um die Offenbarung deiner selbst im Licht der Bibel. Das vollkommene Werk Jesu, es ist vollbracht. Ich spreche das über jeden Einzelnen aus hier. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Es ist vollbracht, egal was es ist. Egal welcher Schmerz, egal welche Enttäuschung. Jesus hat es an sich selbst genommen am Kreuz. Und er bringt Heilung durch sein Wort und durch seine Realität. Herr, segne jeden Einzelnen. Sodass dein Königreich so richtig fließen kann durch unser Herz und nicht gehindert wird durch unseren Frust, durch unseren Zynismus, durch unsere Hartherzigkeit oder unseren Groll. Wasch das weg, Herr, sodass dein Königreich kommen kann, wie im Himmel, so auch auf Erden, Herr. In Jesu Namen. Amen.